Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People for People.
Einen schönen guten Abend zusammen.
Hallo, hallo.
Servus auch von mir.
Genau. Unsere geübten Zuhörer hören eine dritte Stimme heute. Nach langer Zeit wieder, Andi, haben wir einen Gast dabei. Ich stelle vor, Moritz Plescher, Moritz Andreas Schmitz. Wollt ihr vielleicht kurz zwei Worte über euch verlieren?
Ich gebe dem Gast den Vortritt. Bitte, Moritz, fang an.
Ja, danke. Ich bin Moritz Plescher. Ich bin professioneller Basketballspieler in der zweiten Liga in Bayreuth. Und ich habe lustigerweise neulich in der Halle ein bisschen geworfen und da ist dann so ein bisschen der Kontakt entstanden und dann kam die Idee mit dem Podcast und ja, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
Super, ja, ich bin auch professioneller Basketballer, aber nur im Herzen noch. Ne? War es leider nie, auch nicht nah dran, aber zumindest mitgefiebert. Bin in diversen Unternehmen gewesen, von klein bis groß, meistens in irgendwelchen HR-Personalfunktionen und habe viel mit Shazeb über Führung und Leadership und auch Gesellschaft gesprochen und das hat sich jetzt hier in dem Podcast seit viereinhalb Jahren manifestiert. Insofern haben wir nicht häufig Gäste, selten, aber wenn der Shazeb jemand mitbringt, ist meistens, und jetzt kein Druck, aber ist das ein gutes Zeichen. Insofern bin ich gespannt, wie wir da heute zusammen die Folge hier shapen können, wie man so schön sagt.
Moritz, es ist super cool, dass du dabei bist. Ich hatte nämlich dem Andi erzählt von unserer Begegnung und ich fand das Gespräch, hatte einerseits einige Türen geöffnet für einen Austausch und andererseits dachte ich mir, das ist super interessant auch für unsere Zuhörer, weil wir hatten ja kurz diskutiert, dass wir vor allem mit Menschen sprechen im Kontext Business und dann immer wieder den Schwenk Richtung Sport machen. Und bei dir ist es jetzt ein bisschen umgekehrt. Du bist aus dem Sport, aus dem Profisport und machst heute mit uns den Schwenk ins Business. Und ich hatte dem Andi eine sehr interessante Sache erzählt von unserem Gespräch, wo du nämlich gesagt hast, dass du dieses eine Unternehmen kennst, das nur Sportler einstellt. Und das hat mich sehr hellhörig gemacht. Vielleicht kannst du damit mal direkt starten und sagen, was ist das für ein Unternehmen und warum stellen die Sportler ein?
Ja, das Unternehmen heißt Cybex. Die sind bei uns mit Sponsor und die haben ihren Hauptsitz in Bayreuth. Und das ist ein Unternehmen, wer es nicht kennt, die haben sich auf jegliche Utensilien für Kinder und Babys spezialisiert, sage ich mal. Also Kindersitze, Kinderwägen und die ganze Thematik und ist auch, glaube ich, Marktführer mit, also zumindest relativ weit oben und hat eher so diese, würde ich sagen, High-End-Produkte, also sehr qualitativ hochwertige Produkte. Jetzt erst letztes Jahr hatte ich einen Mitspieler, der dort nebenbei quasi noch seine Bachelorarbeit gemacht hat und der jetzt dann in dieses Unternehmen übernommen wurde oder dort seine Basketballkarriere jetzt beendet hat und dann jetzt dort angefangen hat zu arbeiten. Und das ist nur einer von wenigen. Also dieses Unternehmen hat jetzt nicht nur Profisportler oder Ex-Profisportler, aber die spezialisieren sich darauf oder werden sehr hellhörig, wenn jemand, der Profisport betreibt, dann sich überlegt, was er vielleicht nach der Karriere machen kann. Und das ist so ein bisschen, ja, auch, würde ich sagen, deren ein Stück weit Identität, was man so hört, zumindest immer. Und das ist auch was sehr Interessantes, weil ja Sportler mit Sicherheit viele Dinge mitbringen und Werte mitbringen, die halt auch in so Unternehmen wertgeschätzt werden können.
Ja, sehr cool. Shazeb, ich glaube, du kennst da, also ich hoffe, du kennst das auch. Ich kenn's auf jeden Fall, weil das ja, wenn man Kinder hat, dann muss man das einfach kennen. Ohne jetzt hier, wir werden ja nicht Werbung bezahlt. Du machst vielleicht schon, aber ist wirklich High-End und so die Konkurrenz sind, glaube ich, Römer. Aber die erwähnen wir jetzt nur einmal und dann war es das wieder. Ja, ist spannend. Wir hatten ja schon mal eine Episode, in dem wir so ein paar Themen auch aufgegriffen haben. Und vielleicht können wir da andocken. Ja, da hatten wir den Chris McNaughton mit involviert. Der war ja auch Basketball-Nationalspieler. Und der hat nämlich erzählt, dass das gar nicht so einfach war in seiner Zeit als Profisportler irgendwo Fuß zu fassen. Weil es dann, das ist schon ein paar Jährchen her, ein paar Jährchen älter als du, Moritz. Da gab es so eher Bedenken in Deutschland zumindest, was Profisportler angeht. und vielleicht auch noch mit Bildern im Kopf von Bordern, die vielleicht nicht immer ganz so helle waren oder sich so gegeben haben. Das hat sich, glaube ich, geändert. Hast du da Berührungspunkte jetzt mit dem einen Kollegen? Bist du selber auch bei Cybex irgendwie involviert?
Also ich nicht. Ich kenne natürlich den, also der CEO ist da bei uns immer mal wieder im Sponsorenkreis auch mit drin natürlich und da hat man natürlich immer mal wieder ein paar Kontaktpunkte. Allerdings bin ich da jetzt noch nicht irgendwie involviert, weil ich auch noch ein bisschen jünger bin. Aber das wurde mir angeboten, dass ich da vielleicht mal ein bisschen reinschnuppern kann, wenn ich daran interessiert wäre in der Zukunft. Allerdings sind das so Dinge, die man dann erstmal schauen muss natürlich, weil wir halt auch viel trainieren und dann hat man auch nicht so viel Zeit. Aber ja, also dieses, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Sache, die immer gesagt wird über Sportler, dass sie sich sehr viel nur mit dem Sport befassen und darauf fokussiert sind, was auch stimmt. Aber ich glaube, inzwischen ist es auch so, dass es immer mehr Sportler gibt, die auch merken und wissen, dass es nicht nur den Sport gibt. Und besonders jetzt in der Liga, wo auch ich unterwegs bin, ist es so, dass man natürlich auch schauen will, dass man jetzt nicht nur den Basketball hat. Also natürlich ist es die oberste Priorität und das ist auch extrem wichtig, aber es gibt eben auch noch ein Leben nach dem Basketball. Und je früher man das, glaube ich, versteht, dass man da auch gewisse Dinge machen kann, schon während seiner Karriere. Das heißt ja nicht, dass man da jetzt Vollzeit arbeiten muss oder sich auf irgendwas fokussieren muss, aber wenn man nebenbei schon ein Studium hat und da ein bisschen probiert, irgendwas für nach der Karriere vorzubereiten. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, was Wichtiges. Und je früher man die Sachen versteht, desto mehr kann man, glaube ich, auch im Nachhinein davon profitieren.
Ich habe wahrgenommen, dass sich in den letzten 15 Jahren, vielleicht 20 Jahren, dieses Thema auch geändert hat. Also seit Lothar Matthäus und Co., Andi, glaube ich, ist vom Sportler viel mehr gefordert, würde ich sagen, heute. Ähnlich wie im Leadership übrigens auch. Was erwartet man vom Sportler heute? Und vielleicht, Moritz, kannst du darauf direkt auch gleich reagieren. Ich glaube, neben der Leistung auf dem Parkett oder auch auf dem Rasen, ja, je nach Sportart, oder auf dem Sand, ja, wird von einem Sportler auch erwartet, dass er makellos ist, irgendwie eine laufende Brand ist, natürlich klug ist, Spielverständnis hat, smart ist und so weiter und so fort. Und abgesehen davon wissen wir ja, welcher Druck auf Sportlern haftet. Und wenn ich nochmal kurz Revue passieren lassen kann, wir beide haben uns in der Halle gesehen und du hast alleine, wie viele waren es? 2000 Schuss pro Tag? Oder waren es 3000?
Ja, also ich hatte mir das Ziel gesetzt, 20.000 Würfe zu treffen diesen Sommer. Und da habe ich an dem Tag, waren es glaube ich 2000 Treffer gemacht, ja.
Okay, also du hast da gestanden und wohlgemerkt, nach einem Fußbruch warst du noch in der Aufbauphase, sage ich mal, und hast da diese Schüsse genommen. Und das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Der Junge steht da in der Halle, macht da ganz diszipliniert, wie auf dem maschinell seine Schüsse. Und der erste Eindruck war auch, ja, das ist ein smarter Typ. Wenn es mit dem Basketball irgendwann nichts werden sollte, dann kann er sicherlich auch was anderes machen. Und dieses Gefühl hatte ich jetzt ein paar Mal, wenn ich mit Sportlern zu tun hatte, mit Profisportlern. Und ich würde daher sagen, das hat sich schon geändert in den letzten 1-2 Jahrzehnten.
Warte mal. Du hast an dem Tag 2000 Treffer, nicht Schuss, 2000 Treffer.
Ja, dazu muss man halt sagen, das war jetzt von der näheren Distanz, weil ich ja noch nicht springen durfte zu dem Zeitpunkt und rennen durfte richtig. Ja, aber das dauert dann trotzdem 1,5 Stunden, 2 Stunden so.
Aber Andi, das ist nicht wie bei uns. Bei ihm gehen die Bälle meistens rein.
Also der muss dann vielleicht 2000
zweieinhalb oder 2500 Treffer nehmen. Wenn wir 2000 treffen wollen, müssen wir 10.000 Schüsse nehmen wahrscheinlich.
Ja.
Also, aber was ich ja schon mal cool finde, und dann, das wird mich interessieren gleich, dieses Ziel einfach mal zu setzen, dass du da hast und da diese Beharrlichkeit dann auch dran zu bleiben. Ne? Also ich meine, das ist auch trotz Fußbruch oder wieder Rehabilitation oder Rekonditionation. Kannst du uns mal ein bisschen was schildern von deinem, das Basketballer, das Profi-Basketballer sein? Ja, was bringt das mit sich? Also jetzt in die Halle gehen, 2000 Treffer, muss mich wiederholen, du willst 20.000 im Sommer jetzt treffen. Wie sieht dein Tag aus? Wie machst du das?
Ja, also jetzt ist es natürlich diesen Sommer ein bisschen anders, dadurch, dass ich mich verletzt habe dieses Jahr in der Saison. Aber an sich ist das Kuriose so ein bisschen, dass man eigentlich im Sommer mehr macht als in der Saison. Also viele denken immer, dass man dann, unsere Saison geht ja 10 Monate, hat man dann Mai, Juni und Juli meistens dann auch viel Zeit für sich alleine. Und in dieser Phase geht es eigentlich darum, die ganzen Sachen, die man eben während der Saison so ein bisschen verpasst, weil es da ja natürlich um den Teamerfolg geht und das Individuelle da mal ein bisschen hinten dran steht, dann wieder aufzuarbeiten und da eben so auch ein bisschen die ersten Schritte einzuleiten, um sich zu verbessern, um irgendwas im nächsten Jahr vielleicht dann anwenden zu können, was man jetzt in der Saison nicht machen kann unbedingt. Natürlich haben wir auch Individualtraining, aber das kann man sich ja vorstellen, wir haben viele Teaminhalte, wir denken eigentlich von Spiel zu Spiel und da ist natürlich dann so diese individuelle Entwicklung manchmal hinten dran. Und dann kann man eben in dem Sommer, nimmt man sich halt dann die Zeit, so ein 3-4 Punkte rauszupicken, wo man sagt, okay, an denen will ich arbeiten. Und dann setzt man sich eben auch Ziele. Also ich kann jetzt mal so einen Tag zum Beispiel beschreiben, wenn ich hier bin, dann gehe ich morgens, stehe ich meistens momentan so, wenn ich jetzt um 9.30 Uhr Reha habe, dann stehe ich um 7.30 Uhr auf, muss dann um 8.30 Uhr los, habe dann 1,5 Stunden Behandlung, Reha, die ganzen Thematiken, dass ich da eine Art von Belastung habe. Dann fahre ich nach Hause, esse was Mittag und dann geht's meistens danach runter in Kraftraum, mache dann Oberkörpertraining für 1,5 Stunden und danach geht's dann noch in die Halle für 1 bis 2 Stunden, dann wird da noch geworfen und dann bin ich halt, kommt dann drauf an, was für ein Tag es ist, aber dann um 20 Uhr, 21 Uhr fertig meistens so im Sommer und da habe ich dann eigentlich den ganzen Tag damit verbracht, irgendwas für meinen Körper zu tun und für mich und dann am Abend vielleicht noch einen Spaziergang oder so. Gutes Essen ist natürlich wichtig, aber so sieht dann eigentlich ein Tag aus im Sommer. Und wie gesagt, jetzt mit dem Fußbruch gibt's halt viele Dinge, wo ich auch noch verbessern kann, wo ich einfach mal auch ein bisschen mehr Fokus drauf legen kann, ein bisschen besser meinen Körper zu verstehen, ein bisschen ein Gefühl zu entwickeln, wann man vielleicht auch mal weniger machen sollte, wann man mal mehr machen sollte. Und das ist so ein bisschen diese Balance, die ich gerade probiere herauszufinden, weil ich an sich jemand bin, der gerne mehr macht und auch dieses Mindset habe, viel hilft viel. Und jetzt gerade bin ich so ein bisschen in diesem Prozess zu verstehen, dass manchmal auch gut ist, wenn man vielleicht ein bisschen weniger macht, aber dafür vielleicht ein bisschen intensiver oder detaillierter. Und das ist gerade so ein bisschen der Ablauf von meinem Tag, sage ich mal.
Gefällt dir diese Episode?
Dann abonniere doch gerne unseren Podcast.
Wir haben ja jetzt von der NBA diverse Beispiele, die man immer wieder zitiert, beispielsweise Kobe Bryant mit der Mamba-Mentality oder andere Spieler, die als erstes in die Halle kommen morgens und als letztes dann gehen, ähnlich auch wie bei Kobe. Ich glaube, Disziplin kann man im Profisport jedem Sportler zuschreiben. Willst du mal vielleicht sagen, was du erlebst und siehst auf dem Court oder auch wenn du an eine Firma wie Cybex denkst, wenn die jetzt Ex-Profisportler einstellt, was denkst du denn, wonach die suchen, wenn die solche Leute einstellen oder was bekommen die denn?
Ja, du hattest ja eben auch noch ganz kurz, um die Frage zu beantworten, was so ein Profisportler heutzutage auch mitbringen muss. Es gibt ganz viele kleine Sachen, die, glaube ich, so mit dieser ganzen Globalisierung und den sozialen Medien dazukommt, dass man ein ganz anderes Anforderungsprofil hat als vielleicht noch früher. Und deswegen, glaube ich, ist aber das Hauptding, und das ist so das Wichtigste in meinen Augen, dass man probiert, einfach man selbst zu sein und dass man da nicht probiert, sich zu verstellen, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil es im Sport schon sehr wertgeschätzt wird, wenn man da hundertprozentig einfach so ist, wie man ist. Auf die andere Frage, ich glaube schon, dass es einfach insgesamt sehr wichtig ist, in so einem Business oder auch generell im Basketball Werte mitzubringen, wie Disziplin, auch zuhören, Sachen umsetzen, einfach offen sein, auch für Feedback. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich jetzt sagen würde, die, glaube ich, eine der größten Stärken auch von Sportlern ist, dass von vielen Sportlern, dass man Kritik annehmen kann und auch bereit ist dafür und man das probiert eher als Motivation zu sehen. Ich sage immer, wenn der Trainer einem nichts mehr sagt, dann hat man verloren. Also der Trainer sagt einem ja nur was, weil er irgendwie glaubt, dass du es besser machen kannst. Und irgendwie ist es ein Stück weit schon so, wenn dann irgendwann mal der Trainer nichts mehr sagt, dann glaubt er auch nicht mehr, dass er dir helfen kann. Dann denkt er, okay, dem kann ich nicht weiterhelfen. Und das sind so ein bisschen, glaube ich, diese Werte, dieses Disziplin, was du gerade auch gesagt hast und einfach harte Arbeit und auch zu verstehen, dass man nicht immer alles so direkt kriegt. Also ich denke jetzt nicht, wenn ich 2000 Würfe mache, dass ich am nächsten Tag 30% besser Dreier treffe, sondern ich verstehe, dass es ein Prozess ist und ich verstehe, dass es auch vielleicht 4 Jahre dauern kann, bis ich dann 5% besser Dreier werfe. Aber ich bin eben bereit dafür, das zu machen und auch meine Zeit dafür zu investieren. Und ob es dann jemals kommen wird oder nicht, ich glaube, das sind Dinge, die kann man dann ein Stück weit auch nicht immer beeinflussen, weil es auch viel um Glück und die richtige Situation und sowas geht im Sport. Aber ja, ich glaube, das sind so diese Tugenden, die, glaube ich, auch oft heutzutage ein bisschen untergehen, dass man manchmal auch irgendwie nicht so viel Lust hat, vielleicht jetzt 2000 Würfe zu machen. Also ich habe da auch nicht immer Bock drauf, aber ich mach's halt, weil ich weiß, dass das mein Ziel ist und dass ich da durch muss. So.
Also an der Stelle, liebe Menschen da draußen, die in irgendeiner Form erfolgreich sein wollen. Ich glaube, die weisen Worte von Moritz hier, seien bitte mal bedacht, weil es ist no gain without pain so ein bisschen. Also das, du sagst zu Recht, und das sehe ich auch immer mal wieder. Viele Menschen möchten heute ja den Ruhm, Erfolg, wie auch immer du es haben willst, haben schnell ohne Abkürzung oder mit Abkürzung idealerweise und sind nicht zwingend bereit, dafür auch die harte Arbeit reinzustecken, die einfach nicht gesehen wird, weil wie du sagst, du bist dann in der Halle irgendwann mal in der Saison und spielst dann da und hast natürlich dann da auch ja ein Umfeld um dich herum, aber dass das hart erarbeitet ist in der Zeit, wo eben keiner guckt und das auch immer nicht zwingend immer mit deinen ja, Leidenschaften einhergeht, sondern auch mal einfach harte Arbeit und Disziplin, das wird häufig nicht gesehen. Und das gilt ja in jedem Job so. Also das kannst du mir nicht einen Job sagen, wo jemand nichts dafür tun musste, um erfolgreich zu sein. Ja, das finde ich nochmal eine ganz wichtige Botschaft.
Ja, ich glaube auch mit den 20.000 Treffern und so, das ist jetzt auch okay für mich hier in dem Rahmen dann mal zu sagen, aber es sind auch so Sachen, also das ist ganz wichtig für mich zu erwähnen, dass es jetzt nicht irgendwie ist, um zu zeigen, okay, ich mache jetzt viel oder so, sondern das ist sowas, wenn ich dich jetzt nicht kennengelernt hätte, dann hätte das auch niemand erfahren, das wäre auch okay für mich gewesen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste auch, was deine Motivation ist, warum du sowas machst. Also natürlich freue ich mich jetzt, das auch zu teilen, und wenn das jemandem hilft, dann ist es gut. Aber auch wenn nicht, das Wichtigste ist, glaube ich, dass Leute verstehen, dass man am Ende des Tages mache ich das auch, weil ich natürlich mich freue, wenn andere sehen. Aber eigentlich geht es da hauptsächlich darum, dass ich halt für mich entschieden habe, das ist mein Weg, und deswegen ist das so, das ist mein Ansatz.
Also für die Zuhörer da draußen, ich habe den Moritz ja jetzt persönlich auch kennengelernt. Wir sehen ihn ja jetzt auch im Bild. Und das ist ein ganz bescheidener Mensch. Ich glaube nicht, dass er damit hausieren geht. Aber als ihr beiden gerade gesprochen habt über dieses No Pain, No Gain, musste ich an die Mannschaft denken, die ich als Coach gerade trainiere, U12 und einmal U10. Und da siehst du dann natürlich die kleinen Jungs, die mit ihren Trikots dann die Bälle in den Korb werfen und dann gleich wie die Stars die Faxen machen, ne? Also schicken jemanden irgendwie zum Schlafen oder ähnliche Dinge. Und ich habe mich zurückerinnert gefühlt an ein Gespräch mit meinem mittleren Sohn, Andi, du kennst ihn ja, den Zaid, der dann immer aussehen will wie LeBron. Und ich sage ihm dann immer, das, was du siehst, ist weniger als das Prozent. Die 99% Schweiß, Niederlagen, mit schwierigen Situationen umgehen, die siehst du ja nicht. Du siehst quasi nur die Spitze des Eisbergs, und das kommt so ein bisschen raus aus dem, was du erzählst, Moritz. Andi, mich würde nochmal umgekehrt interessieren, als der Moritz jetzt angefangen hat zu erzählen von Eigenschaften von Sportlern, die man dann vielleicht vermuten würde bei den meisten Sportlern, sowas wie Kritik annehmen oder Growth-Mindset haben. Also er hat ja vorhin gesagt, wenn ein Coach einem keine Verbesserungsmaßnahmen mehr sagt, dann hast du eigentlich ein Problem. Wie siehst du das im Kontext der Arbeit heute? Ist denn Feedback bekommen, Feedback annehmen oder sogar danach fragen und offen sein dafür? Ist das die Baseline aus deiner Sicht, oder könnte man das Thema wirklich verbessern in den meisten Unternehmen?
Ja, ein bisschen rhetorische Frage war es schon, aber ich möchte dabei auch sagen, dass von der anderen Seite es auch ein Skill ist vom Coach, dich zu erreichen. Also auch erstmal zu identifizieren, zu sehen, was kann ich dir jetzt mitgeben, was hilft dir in dem Moment und welche Art Ansprache brauchst du? Und da sehe ich halt erstmal ja immer noch ein Defizit in deutschen Unternehmen oder in vielen Unternehmen auf der ganzen Welt, dass dieses Coaching-Skill bei Führungskräften nicht so ausgeprägt ist, wie es ausgeprägt sein könnte, aber auch nicht so trainiert wird. Auch das ist ja was, wo du dann wieder letztendlich dich weiterentwickeln kannst. Und dann ist auf der anderen Seite eben auch drauf an, nehme ich das als Kritik, als im Sinne von, der will mir jetzt was, oder ich verliere meinen Job, oder hält er mich für doof oder sowas, oder eben den Growth-Mindset, den du ansprichst, im Sinne von, ja klar, ich kann mich verbessern und der gibt mir Feedback, und dieser blöde Spruch, Feedback ist ein Geschenk, der ist ein bisschen albern, aber trotzdem, wenn ich das sehe und annehme und mir versuche vorzustellen, was kann ich da rausziehen? Ich bin gar nicht der Freund davon zu sagen, ich muss immer alles Feedback 100% annehmen, aber ich muss die Offenheit haben zu schauen, wie passt das da rein, welches Funken Wahrheit ist da mit drin, der mich jetzt wirklich weiterbringt. Und das ist, glaube ich, der Skill, zu sagen, wie bringe ich das jetzt in Action? Ja, und du hast für dich ja zum Beispiel, Moritz, eine Entscheidung getroffen, wie du jetzt in der Zeit gerade umgehen willst. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob jemand gesagt hat, mach das so. Ich vermute mal nicht, sondern du hast ja gesagt, hey, okay, ich kriege Feedback Und jetzt ist, glaube ich, die richtige Variante zu sagen, ich gehe in die Halle und arbeite hart daran. Ja, das ist, glaube ich, der Skill, den es braucht, um sich selber mit einzubringen. Und der ist nicht so ausgeprägt, oder was heißt nicht so ausgeprägt, aber ich glaube, wenn der da ist, ist das eine super Grundlage dafür, erfolgreich zu sein, egal in welchem Job oder in welchem Metier.
Ich glaube, das ist so ein bisschen ein 0815-Ding, was ich jetzt hier sagen werde, aber es ist wirklich so, ich bin ja noch relativ jung, also 25, aber ich hatte auch schon genügend Situationen in meiner Karriere, wo Feedback vom Trainer gab, was mit Sicherheit nicht positiv gedacht war und mit Sicherheit nicht in die Richtung ging, dass es mir helfen soll. Und ich würde sogar so weit gehen, dass mir manchmal sogar mehr geholfen hat, weil auch wenn ich das nicht auf die Art und Weise annehme, ich probiere dann immer zu filtern, was ist wirklich in der Information wichtig und was ist einfach nur, okay, jetzt so außenrum ein bisschen also das ist ja im Sport schon auch oft so, dass es dann da sehr persönlich wird, aber das ist ja auch okay und da lassen wir uns ja auch drauf rein, aber was ich meine ist, dass diese Learnings, die man zum Teil hat von auch schlechten Feedback oder Sachen, die, also auch schlechten Phasen und da einfach mal durchzugehen und das auch nicht dann im ersten Moment, wenn dann irgendwie der Chef dann sagt, okay, das und das war schlecht, dann immer so in seine Shell zurückzugehen und dann Angst zu haben, oh nee, das ist alles nur gegen mich, sondern auch da kann man was mitnehmen und selbst wenn es ist, okay, so will ich nie sein oder wenn ich jemals in so einer Rolle bin, werde ich nie jemals mit jemandem so reden, es ist ja auch was man mitnehmen kann und ich glaube, man kann aus jedem Feedback, egal ob es negativ oder positiv ist, also wenn man es schafft, da das vom Kopf her hinzukriegen, dass man probiert, das so anzunehmen, dass man selber von profitiert, weil im Endeffekt der anderen Person ist es, ich würde sagen, oftmals auch egal, irgendwie ein Stück weit, wenn sie dir Feedback gibt, in 5 bis 10 Jahren, aber du bist in 5 bis 10 Jahren immer noch du und was hast du daraus gemacht? Das ist so ein bisschen, glaube ich, die, wenn man das Mindset schafft zu entwickeln, das ist, glaube ich, wertvoll.
And then you gave him 60.
Ja, genau.
Nee, also wenn man sich die Hall of Fame Speech von Michael Jordan anschaut, in diesem silbernen Anzug, da geht es ja eine Stunde nur darum,
ja,
wer ihm auf den Schlips getreten hat und wem er es bewiesen hat.
Ja, ist auch so eine kontroverse Geschichte gewesen ein bisschen, ne?
Ja, was du ja eigentlich sagst, ist, du bekommst Wind oder Gegenwind und jetzt ist die Frage, macht dich dieser Wind irgendwie platt oder demotiviert er sich oder setzt du deine Segel nochmal neu an und sagst, okay, jetzt erst recht. Und manchmal ist es ja so, hast du halt Scheiße gebaut oder hast nicht gut performt, dann musst du das auch zulassen. Aber das nicht zu nehmen und sich knicken zu lassen, das ist ja eigentlich deine Message.
Ich war vor ein paar Wochen nochmal bei einem Bayern-Spiel, da war Sveti noch da, der Svetislav Vesic als Trainer und der hat, also die Mannschaft hat gewonnen dann nachher gegen wen war es? Chemnitz, glaube ich. Und der hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Ja? Also das macht er ganz, ganz gern mal und hat die Leute auf der Bank, hat auch das Publikum beleidigt, der hat da irgendwelche Sachen rausgehauen, wo ich dachte in dem Moment, hey, ist das wirklich, was die Mannschaft braucht? Und auf der anderen Seite, ich behaupte jetzt mal, es ist ihm egal, er ist so, wie er ist und er ist halt der grandiose Pisic. Aber in dem Moment dachte ich mir noch, okay, jetzt musst du als Spieler, dir sowas, du bist der Profi, weißt, dass du was kannst und jetzt wirst du da niedergemacht und du warst gar nicht auf Spielfeld in dem Fall, ja, einfach die Bank hat er da niedergemacht. Damit musst du ja umgehen können. Und was du sagst, Moritz, ist ja, was ziehe ich da jetzt raus? Ne? Wie kann ich das jetzt vielleicht doch nutzen, auch wenn ich jetzt denke, der hat es ja nicht mehr alle, aber ja, vielleicht kann ich doch was rausziehen. Und wahrscheinlich kann man beim Pisic immer noch was rausziehen, weil doch mehr als ein Funke Wahrheit drin steckt. Aber die Einstellung finde ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, weil das hört sich natürlich super logisch an, was du gerade sagst. Ich glaube, jeder, der hier uns zuhört, hat ja ein gewisses Faible dafür und sagt, ja klar. Aber in der Situation selber, also jeder, der mal so scheiß Feedback bekommen hat oder eben Gegenwind angebrüllt wurde und dann zu denken mit, was nehme ich damit? Und sei es auch nur darum, wie du sagst, nicht so zu werden, das ist schon sehr beeindruckend. Ne? Da musst du eine gewisse Stabilität für haben.
Ja, ich muss dazu sagen, dass es natürlich auch nicht immer in der Situation einfach war oder ist. Ne? Also es gab auch schon Situationen, wo ich dann auch 2-3 Mal durchatmen musste und mir gedacht habe, okay. Und dann aber so im Nachhinein habe ich schon gemerkt, dass ich in der Situation mich gut verhalten habe und einfach dadurch, dass ich vielleicht auch einfach mal nichts zurückgesagt habe, sondern das einfach angenommen habe und auf mich quasi niederprasseln lassen habe, habe ich dann einfach im Nachhinein für mich gemerkt, okay, jetzt mal ganz ehrlich, was hätte es mir was gebracht, wenn ich jetzt irgendwie zurückgeredet hätte? Was hätte es mir gebracht, wenn, also das ist jetzt einfach zu sagen, ne? Aber wenn man halt in so einer Situation ist, dann ist man natürlich auch emotional und hat auch schon irgendwie das Bedürfnis, dann vielleicht auch mal was zurückzusagen. Aber wenn man es schafft, das nicht zu machen, habe ich zumindest für mich gelernt, dann war es im Long Run, also über die Zeit hinweg immer besser, einfach nichts gesagt zu haben, als dann noch irgendwas zu sagen und sich noch angreifbarer zu machen irgendwie.
Ich würde gerne vorschlagen, auf der Zielgeraden so langsam vielleicht noch ein Thema nochmal zu diskutieren, dann nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen. Das Thema Feedback. Wenn wir uns jetzt eine Situation vorstellen, wie jetzt ein Coach von einer Basketballmannschaft einem Mitspieler ein Feedback gibt, so wie du das jetzt formuliert hast, Moritz, sagst du, da ist Resilienz gefragt, da ist vielleicht ein guter Umgang damit gefragt, dass man das positiv für sich nutzt und sich weiterentwickelt, daran wächst. Wenn ich mir jetzt parallel dazu die Situation Feedback erhalten im Business-Kontext anschaue. Ich habe mich gerade Folgendes gefragt und da würde mich euer Feedback mal interessieren. Wie wichtig ist denn die Tatsache, dass im Basketball der Coach, also der Anführer, nicht mit auf dem Feld steht und nicht mitspielt, versus im Business, wo der Leader ja oft dann in den operativen Dingen mit drin steckt. Vielleicht zuerst, Andi, kannst du ja mal zurückspiegeln. Ich glaube auch, das Verständnis von einer Führungskraft im deutschen Unternehmertum ist nicht die Rolle eines Coaches, sondern oft auch die Rolle eines Subject Matter Expert, der wirklich mitarbeitet an den Themen. Wobei mein Verständnis da eher vielleicht so ein bisschen amerikanisch geprägt ist, wo ich auch sagen würde, klar ist die Führungskraft irgendwo auch ein Coach, die den Auftrag hat, die einzelnen Leute besser zu machen, zu challengen, weiterzuentwickeln, an die richtige Stelle zu positionieren, wie es im Sport ja ganz normal und üblich ist.
Es kommt ja meistens daher, dass wenn Menschen aufgrund ihrer Skills, Fähigkeiten, Expertise zu einer Führungskraft gemacht werden, ist das Problem ja nicht, dass sie diese Expertise haben, also dass sie mit diesem Skill dann führen, ja, dass du sagst, ich bin der bessere Fachexperte, in dem Fall, dann lass mal den Basketballer sein, da ist jemand exzellent Power Forward, ja, oder das ist ein Shooting Guard oder was auch immer sein, ja, denn er hat in der Vergangenheit echt gute Entscheidungen getroffen auf dem Feld oder gute Dreier geworfen. Jetzt ist der Coach geworden, ja, jetzt kann er aber keine Dreier mehr werfen, ja. Und das ist, glaube ich, erstmal der Unterschied im Business, dass du immer noch die Expertise hast und versuchst, sie dann anzubringen, obwohl dein eigentlicher Job dabei ja ist, zu sagen, wie kann ich meine Skills jetzt so transferieren, dass die Mannschaft und nicht nur der eine, der auf meiner früheren Position war, sondern die ganze Mannschaft zusammen besser wird. Du kannst ja trotzdem noch der super Shooting Guard sein. Ja, das ist ja ungefragt. Das ist mal im Business für mich das Thema. Wenn du super Experte warst, ja, dann sei gerne auch der Experte. Aber dein Job hat sich geschiftet, dass du jetzt auf das Große und Ganze schauen musst, dass du auch neugierig sein musst, dass du Fragen stellen musst, ja, dass du schaust, wie kannst du da weiter rein. Und gerade in kleinen Unternehmen wird mir häufiger mal gesagt von unseren Kunden mit, ja, wir sind zu klein, um eigentliche Führungskräfte zu haben, die nur Führung machen. Ja, da kriege ich immer die Krise und sage mir, ja, naja, wie definierst du denn Führung überhaupt? Ja, dann kommt eben genau dieses Thema mit, ja, die können nur Coach sein, die müssen auch Projekte machen, die müssen auch innerlich arbeiten. Und wo ich sage, all fine, ja, aber guckt auch drauf, was die Führung noch mit sich bringt. Ja, und das sollte nicht in eine Balance gehen, wo du dann auf einmal die Führungskraft hast, 90% doch wieder Expertise und 10% Coaching, was eigentlich kein Coaching ist, sondern nur die Expertise weiterzugeben, die man hat, anstatt auf das Große und Ganze zu schauen. Und da ist für mich der Unterschied in dem Kontext, den du gerade nennst. Beim Sport hast du es sehr viel klarer geschnitten. Es sei denn, bist du in der Situation Spielercoach, ja, Aufbauspieler, wo du sagst vielleicht auch, ey, du hast da auch eine ganz andere Führungsrolle, aber hast nochmal einen Job on the line. Aber würde mich von Moritz interessieren, wie du das Ganze siehst mit, auch gerade von, du hast wahrscheinlich auch ein paar Trainer, ich weiß gar nicht, wer bei Bayreuth Trainer ist, aber die auch früher ganz gute Spieler waren. Das würde mich mal interessieren. Hast du da einen Unterschied gemerkt von Trainern, die Spieler waren, als auch zu denjenigen, die es vielleicht nicht so gut waren?
Als allererstes ist es wichtig zu sagen, dass also jeder Spieler, das ist das Interessante, und ich glaube, das ist der Moment, wo ein Spieler ein guter Trainer wahrscheinlich wird. Man projiziert immer sein eigenes, wie man Sachen wahrnimmt, also besonders als Sportler auch, wie andere, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der hart arbeitet und ich sehe jemanden, der nicht hart arbeitet, und das ist dieses Learning, weil ich war dieses Jahr auch Kapitän in Bayreuth und das habe ich gemacht, nicht jeder ist ein harter Arbeiter, nicht jeder ist jemand, der länger bleibt oder früher kommt, und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, also jetzt als Spieler, wenn ich Spieler hatte, die auch dann Trainer geworden oder Trainer hatte, die Spieler vorher waren, dass sie es geschafft haben, auch zu verstehen, dass nicht jeder so wie sie ist oder was sie erwarten, wie ein Spieler sein müsste. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Crossover von Spieler und Trainern. Und dann die besten Trainer, die ich hatte, waren immer die, die es geschafft haben, sagen wir mal in der schwierigsten Situation, wo letzte Minute, wir sind mit 3 Punkten hinten und wir wollen genau diesen einen Spielzug laufen, dass alle 12 plus am besten noch der Physiotherapeut, der Arzt und alle, die wichtig sind fürs Team, in dem Moment einfach wissen, yo, das ist jetzt genau das, was wir machen müssen. Und wenn der Trainer das schafft, dass alle auf einer Wellenlänge sind und alle wissen, wer hat jetzt gerade den Fehler gemacht, wer hat es gerade gut gemacht, warum hat das gerade geklappt und alle das wertschätzen, ich glaube, wenn man das schafft, dann ist man an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, das hat sich gelohnt. Und da gibt es dann aber natürlich auch im Basketball oder im Sport nochmal diesen Kapitän, der verlängerte Arm von einem Trainer ist und da hilft, okay, was ist der nächste Schritt oder was kann ich als Trainer vielleicht nicht beeinflussen, was aber ein Kapitän als verlängerter Arm beeinflussen kann.
Moritz, da musst du nochmal kurz reinklicken. Wie macht man das? Was sind so die Hebel, die man in so einer Situation dann nutzt?
Jetzt in so einer Spielsituation am Ende, meinst du?
Ja, also die Situation, die du beschrieben hast, nur noch ein paar Sekunden, dann 3 Punkte Rückstand und jetzt willst du, dass diese gesamte Mannschaft mit dem vollen Fokus bei der Sache ist und dann auch fokussiert, ruhig schafft, genau das abzuspielen, was man hunderte Male geübt hat. Wie schafft man das in dieser Situation?
Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist dieses Vertrauen ineinander, dass man schafft, eine Kultur, wir reden immer im Sport von Kultur, ich glaube, das ist im Unternehmen auch ein ganz überbenutztes Wort wahrscheinlich, wo es immer darum geht, was ist eine Kultur, und ich glaube, diese Kultur implementierst du im Verein, wahrscheinlich auch in einem Unternehmen dadurch, nicht dadurch, dass du sagst, okay, wir treffen uns und reden darüber, was eine Kultur ist, sondern das muss man jeden Tag vorleben. Und jetzt sagen wir mal, wenn wir im Mitte August am Anfang der Vorbereitung einen Fehler machen und den machen wir immer noch 3 Monate später, dann ist es wichtig, dass dieser Fehler immer weiter adressiert wird, bis er beseitigt ist, sage ich mal. Und sobald das quasi toleriert wird, glaube ich, schleicht sich das auch in Teams ein, dass man sich denkt, ah, der hat gerade den Fehler gemacht, das wurde nicht so gesagt. Das ist dann unterbewusst, glaube ich, viel. Das heißt, es ist okay, dass wir den Fehler machen. Und irgendwie nach und nach schleicht sich das dann so ein. Und man kann im Basketball oder im Sport nie so sagen, oh, wo ist es jetzt gerade schiefgegangen? Warum sind wir jetzt auf einmal 13. Platz geworden? Warum kommen Leute auf einmal nicht mehr früher in die Halle? Warum machen wir das und das nicht? Und diesen Punkt zu treffen, ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach diesen Ansatz hat, reinzugehen und daran zu arbeiten. Und in dieser Situation muss man sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel mit 0,3 Sekunden late laufen wollen, so heißt ein Spielzug bei uns, und ich bin der Einzige auf dem Feld, der jetzt das erkennt und sagt, ey, wir laufen late, und schau alle an so mit den Augen und hoffe, dass alle auch so die Augen auch so haben. Und dann passiert es halt nicht, dann ist das halt, glaube ich, ein Versagen, was über Monate sich entwickelt hat. Aber wenn ich merke, oh, okay, alle wissen jetzt, wir laufen diesen Spielzug für die Situation. Und auch wenn es dann nicht klappt, dann ist man trotzdem als Team, glaube ich, so einen Schritt näher an dem, wo man hinkommen will. Und da müssen alle das war in den Teams, wo wir erfolgreich waren, hatte ich immer das Gefühl, dass egal wer gerade, wenn du den fragst, wer hat den Fehler gemacht, jeder hätte sagen können, wer den Fehler gemacht hat, weil es so kristallklar war. Und da, also ohne auch jemanden zu blamen oder dem die Schuld zu geben, aber es war einfach so klar, und dann als Team wurde dann probiert, eine Lösung zu finden. Und dadurch, dass es eben klar war, wussten auch alle, woran sie sind. Und das war nicht immer angenehm an dieser Stelle.
Ja, zeigt sich, dass das im Grunde genommen schon nicht in dem Moment gewonnen, verloren wurde, wo dann der Spielzug passiert, sondern im Grunde genommen in den Monaten davor, in der Vorarbeit, in dem Üben, in den Mechanismen, die ihr eingeübt habt. Das zielt darauf ab, dass in dem Moment die Leute auch alle fokussiert sind. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Darf ich eine Frage noch an euch beide stellen, mal ein bisschen von ab, und Moritz, vielleicht an dich zuerst, aber was mich mal interessiert für dich hier als Profisportler, wenn du die Wahl hast, was motiviert dich mehr, ein Spiel zu gewinnen oder ein geiles Spiel zu machen, dem du ganz viel gelernt hast, weil du gegen Superspieler gespielt hast, dass du aber da verlierst? Was ist für dich wichtiger oder was wäre für dich wichtiger?
Also auf jeden Fall, für mich wird immer das Gewinnen im Vordergrund stehen, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort ist, die sich jeder erhofft, aber ich bin super competitive. Also ich bin jemand, der dem unglaublich, also ich spiele, jetzt wenn man es mal ganz runterbricht, eigentlich, weil ich gewinnen will. Und das ist ja so was, was immer jeder sagt, aber es ist halt auch wirklich so. Lustige Geschichte, wenn ich mit meiner Freundin Kniffel spiele oder so, habe ich auch zum Teil schon einen Bleistift zerbrochen, weil ich so aggressiv war.
Ist der deutsche Michael Jordan.
Ja, nee, ganz so nicht, aber es ist halt, für mich ist es so, also ich mache das, weil ich Spaß daran habe zu gewinnen, und es macht noch mehr Spaß, mit Leuten zu gewinnen und das Gefühl zu haben, dass man als Kollektiv irgendwie was erreicht. Da geht es auch nicht immer nur darum, dass man selber irgendwie 20 Punkte macht, sondern es gibt ganz viele Situationen, wo wenn ich derjenige bin, wir nennen das im Basketball manchmal Decoy, also so der quasi irgendwie fake läuft, und dann stelle ich irgendwie einen Block für jemanden und auf einmal hat der Big einen 1 gegen 0 Korbleger, also unser Center, und ich habe eigentlich nichts gemacht, der hat ich habe den Pass nicht gespielt, ich hatte den Ball nie in der Hand, ich habe nur diesen einen Fake Screen gestellt und dadurch kriegen wir einen Punkt, dann fühlt man sich trotzdem so, als ob man Teil davon ist. Und ich glaube, mehr lernen kann man mit Sicherheit aus Niederlagen, aber ich werde immer lieber gewinnen, als dass ich da irgendwie ein gutes Spiel mache und oder was lernen könnte, sage ich mal.
Ich habe tatsächlich die andere Antwort, weil ich würde sagen, ich bin auf der Suche nach Wachstum. Und wenn ich weiß, ich habe gegen eine mega coole Mannschaft mich einigermaßen behauptet, ich habe super gespielt, aber ich habe trotzdem verloren und bin daran gewachsen, dann ist das für mich das präferierte Szenario. Aber man muss ja sagen, ich spiele ja aus Spaß an der Freude Basketball und bei dir ist ja Ernst des Lebens. Also bei dir entscheidet ja der Gewinn dann vielleicht darüber, bei welchem Verein du spielst oder ob du Pro A spielst oder Erste Liga spielst. Und deswegen ist da, glaube ich, deswegen bist du auch der Profi-Basketballer und ich eben nicht.
Ja, aber es ist interessant, weil ich glaube, das stimmt schon, dass es da viele, es gibt da schon viele Learnings, die man bei sowas mitnehmen kann. Und ich glaube, an sich habe ich auch so ein Growth-Mindset, aber dieses Gewinnen ist halt, wie du gesagt hast, ist halt irgendwie dann trotzdem ein Ergebnissport, ohne dass ich jetzt hier zu viele Sprichwörter droppen will, aber es ist, im Endeffekt geht es halt für uns wirklich darum, eigentlich Ergebnisse zu erzielen.
Vielleicht letzte Anmerkung von euch und dann können wir zum Schluss kommen.
Ja, danke dir. Also für mich nochmal zusammenfassend finde ich sehr, sehr spannend, wie gut das übertragbar ist und was wir am Anfang hatten mit wie gut sind Profisportler eigentlich auch fürs Business dann geeignet oder in den Themen. Und ich glaube, alle, die heute zugehört haben, die ein bisschen Ahnung vom Business haben, nicht jeder hat es, aber werden, glaube ich, sehen, dass der Moritz als Beispiel extrem gut, egal in welche Funktion reinpassen würde. Klar, noch mit einer Fachexpertise wahrscheinlich so irgendwo dran, aber allein schon in der Mentalität, die du mitbringst und in der Idee, wie man erfolgreich sein kann, was auch immer Erfolg genau sein mag, für dich jetzt in dem Fall gewinnen, ist das, glaube ich, ein Ausrufezeichen, dass wir auch diese übertragbaren Skills sehr viel stärker in den Vordergrund rücken müssen, zu schauen, was macht jemanden wirklich aus und was kann man eben nicht einfach lernen, wie ein Skill, der vielleicht eine technische Fähigkeit ist, sondern was wurde im Grunde genommen Jahre oder Jahrzehnte getrainiert, in dem Fall, wie du es geschrieben hast, ist es eben nicht nur, ich nehme 20.000 oder versuche 20.000 Treffer zu machen, sondern die ganze Arbeitsethik dahinter, die Reflexion, die du hast und ähnliches. Also da finde ich sehr beeindruckt und man weiß das sehr zu schätzen, dass du dir teilst. Dankeschön.
Ja, also bei mir, ich kann auch nur Danke sagen und ich glaube, auch aus so Situationen jetzt wieder, ich probiere halt jemand zu sein, der immer irgendwie was Neues mitnehmen kann und ich weiß nicht, wie meine Reise weitergeht, aber das sind, ich glaube, wenn jeder probiert, einfach diese Werte auch zu verkörpern und so ein bisschen, es muss ja nicht jeder dieselben Werte haben, das ist mir auch klar, aber einfach diese Offenheit und auch mal auf Leute zugehen und die ansprechen und so, da ist jetzt zum Beispiel unsere Connection auch entstanden, sage ich mal, dass du jetzt auf mich zugekommen bist und sowas finde ich ist ganz wichtig, weil kleine Sache am Ende auch noch. Ich habe jetzt zum Beispiel, seitdem ich mich verletzt habe, habe ich auch mein Instagram gelöscht und mich bei Social Media abgemeldet, weil ich halt einfach gesagt habe, da passiert so viel. Ist ja auch wieder, könnte man jetzt noch 40 Minuten drüber reden, über FOMO und alles und diese ganze Thematik, aber das sind so Sachen, wo ich glaube, wir auch manchmal also jetzt auch ohne zu groß zu werden, aber manchmal auch wieder zurückgehen müssen, so ein bisschen mehr miteinander kommunizieren und einfach so das Leben da so auch genießen, anstatt immer da am Handy zu hängen und sowas.
Sehr schön. Moritz, extrem sympathisches Gespräch. Ich sage vielen, vielen Dank von meiner Seite. Wenn das bei Cybex nichts wird, melde dich nochmal bei uns. Ja,
alles klar.
Richtig cooles Mindset hast du und ich hoffe, dass unsere Zuhörer, vor allem auch jüngere Zuhörer, sich viel mitnehmen davon, von deiner Einstellung, von deinem Mindset. Bist ein super, super sympathischer Typ. Ich wünsche dir alles, alles Gute, persönlich wie auch im Sport, beruflich und freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Ja, danke euch, dass ich dabei sein durfte.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.